Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Schön, dass ihr dabei seid.
Ich stehe überhaupt nicht drauf, Dresden jetzt irgendwie als No-Go-Area zu bezeichnen. Nur weil es da ein paar Nazis gibt, die echt scheiße sind. Das heißt aber nicht, dass die Dresdner nicht ganz nette Leute sind. Und dass es da auch eine tolle Schuleszene gibt.
Das war Christian Knut. Der erstellt jedes Jahr zusammen mit ein paar Kollegen den Gay Travel Index. Ein Ranking, welche Länder wie queer-freundlich oder queer-feindlich sind. Weil leider ist ja auch klar, als queerer Mensch zu reisen, ist vielleicht in den USA und in Europa einfach. Aber in afrikanischen oder arabischen Ländern, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Davon wird uns Christian in diesem Podcast erzählen. Ausgegrenzt, wenn wir nicht überall willkommen sind, heißt er. Und diese Diskriminierungserfahrung, die zu teilen, ist oft ja nicht ganz so einfach. Warum und was man tun kann, um diese Erfahrung besser zu verstehen, das erklärt uns der Sozialpsychologe Ulrich Wagner von der Uni Marburg. Erstmal schauen wir aber nach Berlin. Da lebt Kemi Fatoba, die ist Journalistin und schwarz. Und das Corona-Ferienjahr 2020, also das Jahr des Urlaubs daheim, war für sie eher nicht so geil, weil Urlaub oder ein Badetag in Brandenburg für sie mehr An- als Entspannung sind. Und darüber will ich jetzt mit ihr reden. Hi Kemi.
Hallo Dominik.
Wenn dieses Jahr alle von Urlaub in Deutschland oder zu Hause gesprochen haben, was hat das mit dir gemacht?
Ich habe mich gefragt, für wen, wer da angesprochen wird. Also ich habe mich davon nicht angesprochen gefühlt, weil diese Rückbesinnung auf die ländliche Idylle für mich nie besonders entspannend war, weil ich einfach mit dem Land auch sehr viele negative Erinnerungen verbinde.
Wenn du sagst, mit dem Land, meinst du dann Deutschland? Du bist gebürtig aus Österreich oder meinst du das Land im Gegensatz zur Stadt?
Also ein bisschen was von beiden. Genau, ich bin aus Österreich. Ich verbinde mit dem Wiener Umland andere Dinge als mit dem Berliner Umland. Und in dem Artikel, den ich geschrieben habe, beziehe ich mich auch spezifisch auf das Umland von Berlin. Und ich will auch dazu sagen, dass mir auch ganz klar natürlich ist, dass Brandenburg bzw. das Berliner Umland nicht ganz Deutschland ist.
Wie kommst du, oder du hast schon deinen Artikel erwähnt bei den Kollegen von der Zeit, wie kommst du zu dieser Einschätzung? Wie war das, als du das erste Mal nach Brandenburg gefahren bist? Zur Erholung?
Also ich war da mit einem Freund unterwegs. Der Freund ist deutsch, weiß, männlich. Und genau, wir sind an den See gefahren und ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, einfach mal rauszukommen aus der Stadt. Und auf dem Weg zum See sind wir durch Dörfer gefahren, wo ich einfach überwältigt war von der Anzahl der AfD-Plakate. Ich habe auch an Häusern sehr viele Deutschlandfahnen gesehen und das war ein Anblick, der mich wirklich überwältigt hat. Ich kenne sowas nicht. Mhm. Und das führt dann einfach dazu, dass man sich ein bisschen unwohl fühlt. Und ich weiß natürlich, dass das nicht heißt, dass jede Person, die auf dem Land lebt, die AfD wählt, aber die Anzahl der AfD-Wähler ist ja in Brandenburg sehr hoch, das wissen wir. Und einfach so gepaart mit dem Wissen, das auch noch zu sehen, hat irgendwie ja, Unbehagen ausgelöst bei mir.
Hattest du dann vor Ort, als ihr dann am See wart, dann auch persönlich Erfahrungen mit dem Thema, ich nenne es Rassismus einfach an der Stelle, gemacht?
Nee, an dem See überhaupt nicht. Und ich muss auch dazu sagen, das war ein See, den mein Freund sorgfältig ausgewählt hat, wo er schon mehrmals davor dort war, wo auch hauptsächlich Berliner unterwegs waren. Also es war einfach total schön und entspannend. Und ich glaube, vieles ist ja auch irgendwie so ein subjektives Empfinden. Und das mischt sich dann mit dem, was man weiß, was man kennt aus den Nachrichten, beziehungsweise auch mit Erlebnissen von Freunden und Bekannten, die vielleicht nicht so entspannte Nachmittage am See hatten, wie ich zum Beispiel in dem Fall.
Aber hast du in deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis Menschen, die auch tatsächlich richtig harte Erlebnisse hatten in der Hinsicht?
Also ja, ich kenne tatsächlich jemanden. Ich habe eine Bekannte, die ist Deutsch-Türkin und die hat zwei junge Kinder, zwei Söhne. Und die war mal am See mit eben mit den Kindern und wurde dann tatsächlich von einer Gruppe von jungen Männern verscheucht. Und die haben ja alle möglichen ausländerfeindlichen Parolen an den Kopf geworfen und ja, die musste dann wirklich ihren Ausflug an den See abbrechen und ist dann zurückgefahren nach Berlin und die ist seitdem auch nicht mehr mit ihren Kindern an diesen See gefahren.
Hast du Konsequenzen gezogen aus diesem Vorfall, von dem du gehört hast und aus deiner eigenen Erfahrung und fährst jetzt auch nicht mehr raus aus Berlin, sondern bleibst in den Parks oder gehst hier ins Freibad im Sommer?
Nee, ich fahre trotzdem an die Seen. Also ich mache beides. Ich bin auch gerne hier in den Freibädern, aber ich fahre auch trotzdem gerne an den See. Und ich möchte auch dazu sagen, dass es für mich immer noch ein bisschen eine andere Geschichte ist, weil ich bin schwarz, aber ich habe ein weißes Elternteil. Das heißt, wenn ich am See bin, in Brandenburg oder sonst wo im Land, dann falle ich zwar natürlich auf und ich ziehe viele Blicke an, aber es ist bei mir nicht ganz so krass wie bei Freunden, die einen dünkleren Hautton haben. Mhm. Und dadurch, dass ich auch meistens am See bin, mit weißen Freunden, ist man dann auch irgendwie in so einem geschützten Kokon, so einer Bubble sozusagen. Und da passieren dann auch weniger von diesen Zwischenfällen.
Weniger, aber nicht nichts? Oder wie sollen wir das verstehen? Also was ist dir da konkret schon passiert dann?
Es sind hauptsächlich Blicke. Oder dass vielleicht mal ein komischer Kommentar fällt. Oder dass du unfreundlich bedient wirst. Oder dass du gar nicht bedient wirst. Dass du etwas sagst und darauf wird nicht reagiert. So irgendwie, ne? Und es lässt sich irgendwie schwer daran festmachen, ist das jetzt, weil ich schwarz bin oder ist das, weil die Person einfach grundsätzlich unfreundlich ist?
Woran machst du fest, dass es eben an deiner Hautfarbe liegt?
Also ich mache es daran fest, dass sich diese Vorfälle häufen, wenn ich mit einer Gruppe von schwarzen Menschen unterwegs bin. Es passieren dann einfach wesentlich komischere, unangenehmere Dinge, als wenn ich mit einer Gruppe von weißen Menschen unterwegs bin. Und das ist nicht nur in Brandenburg so, das ist auch in Berlin so. Das ist einfach generell ein Phänomen. Eine Person zieht Blicke an, bei einer Person passiert dann vielleicht ein merkwürdiges Verhalten. Aber sobald mehr von uns da sind, häuft sich das und das geht dann irgendwie exponentiell in die Höhe.
Mhm. Was wünschst du dir von deinen weißen Freunden, wenn du mit denen unterwegs bist und die das mitbekommen?
Ich wünsche mir, wenn meine Freunde das mitbekommen, dann wünsche ich mir, dass sie vor allem Empathie, also dass sie Empathie zeigen. Man kann solche Situationen nicht vermeiden. Es gibt überall Idioten. Das kann dir in Brandenburg passieren, das kann dir in Berlin passieren, das kann dir überall passieren. Aber in solchen Fällen ist es wichtig, dass solche Erlebnisse nicht so abgetan werden, als ob ich mir das einbilden würde oder als ob sich das andere Menschen einbilden würden, sondern dass man das auch ernst nimmt.
Sagst du dann was? Also ich meine, das ist ja sehr auffällig, wenn jemand einen anstarrt.
Du meinst, ob ich die Leute dann anspreche?
Ja.
Selten.
Ich meine, wenn es dir unangenehm ist, ne? Ich meine, klar, der erste Move kommt immer von dem anderen in dem Fall, aber wenn es dich stört, hast du dann den Mut oder in dem Moment dann zu sagen, so, ey, was gucken sie so blöd, was ist ihr Problem oder machst du da lieber sozusagen auf dem Absatz kehrt und gehst?
Also das kommt bei mir immer ein bisschen auf den Kontext an. Wenn das jemand ist, wo ich mir denke, okay, die Person starrt mich vielleicht ein bisschen zu lange an, aber vielleicht ist es nur Neugierde, dann lache ich vielleicht zurück. Wenn das jemand ist, der mich anstarrt und du merkst, okay, vielleicht schwingt da etwas anderes mit, dann muss ich da nicht drauf eingehen. Also ich habe keine Lust, dann irgendwie Streit zu provozieren. Und vor allem, solche Dinge passieren ja auch in meiner Freizeit, ne? Und du musst dann immer ein bisschen abwägen, okay, will ich drauf eingehen, will ich mich jetzt damit auseinandersetzen, will ich mir davon eventuell den Tag versauen lassen oder ignoriere ich das jetzt? Oder stört es mich so sehr, dass ich jetzt wirklich etwas sage? Und lustigerweise ist es auch oft so, dass dann meine weißen Freunde, mit denen ich unterwegs bin, mich drauf ansprechen und sagen, hey, schau mal, da starrt dich jemand an, kennst du die Person? Irgendwie ist das komisch.
Bei dir rasselt das einfach durch, weil du es eh schon kennst. Oder wie erklärst du dir das, dass die dich darauf hinweisen?
Ja, also es ist tatsächlich so, ich kenne es nicht anders. Es ist irgendwie, es passiert selten, dass ich im Grünen unterwegs bin oder am Land und einfach gar keine Reaktion passiert. Also es ist einfach oft so, dass Leute länger starren, als wenn man zum Beispiel in der Stadt ist. Und ich versuche das dann eher auf Neugierde zurückzuführen, aber es nervt trotzdem. Und du willst natürlich nicht, wenn du irgendwie in deiner Freizeit mit Freunden unterwegs bist oder wenn du irgendwie einen Urlaub im Land machen möchtest oder sowas, dann willst du nicht die Hauptattraktion sein. Also diese Idee, Urlaub in Deutschland zu machen, das ist für mich kein erholsamer Gedanke.
Mhm. Gibt es denn Regionen in Deutschland, wo du ja jetzt aktuell lebst, wo du überhaupt nicht hinfahren würdest, weil du sagst so, ey, überhaupt keinen Bock auf Konfrontation oder let alone irgendwelche blöden Blicke?
Ich weiß nicht, ich würde sagen, naja, man sagt ja so schön, sag niemals nie, ne? Also ich kann nicht komplett ausschließen, dass ich niemals in meinem Leben nach Sachsen fahren würde oder an die Mecklenburgische Seenplatte. Im Moment ist es für mich... sind das für mich keine Regionen, die mich besonders anziehen. Aber natürlich ist es landschaftlich wunderschön und vielleicht mache ich da irgendwann noch einen Ausflug hin. Aber im Moment reizt es mich nicht besonders.
Was reizt dich dann? Wo ist dein Wohlfühlort?
In Deutschland?
Ja, in Deutschland oder auch auf der Welt. Also wo hast du dieses Gefühl, über das wir jetzt gesprochen haben, wo hast du das nicht?
Ich muss sagen, vor allem In Großstädten ist es natürlich sehr anders, ne? Also da kannst du durch die Straßen laufen und bist keine Besonderheit. Und ich glaube, darum geht es ja auch vor allem, ne? Wenn ich irgendwo in meiner Freizeit unterwegs bin oder im Urlaub bin, dann will ich nicht die Hauptattraktion sein, sondern ich will einfach ganz normal mein Leben leben können. Und ich will mich nicht ständig fragen müssen, ist diese Person jetzt komisch zu mir, weil sie so ist oder weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Aber so mein Wohlfühlort, ich weiß nicht, ich kann das nicht wirklich festmachen. Solche Vorfälle können dir überall passieren, aber für mich ist immer wichtig, dass es dann Leute gibt, die um mich herum sind und die das mitbekommen haben und die dann auch etwas sagen und die dann auch, ja, einfach Empathie zeigen oder auch zu der Person sagen, so, hey, was ist los mit dir? Stimmt irgendwas nicht mit dir? Aber wenn du so ganz allein damit gelassen wirst oder wenn dann dein Umfeld vielleicht noch sagt, so, hey, du bildest dir das ein, sei nicht so sensibel, nimm diese Idioten nicht ernst, das ist dann echt problematisch.
Sagt die Journalistin Kimi Fatoba. Wohnt in Berlin, ist schwarz und fühlt sich nicht so wohl, wenn sie in Brandenburg, also im Umland von Berlin, an einen See fährt, weil die Menschen da dumm gucken oder auch mal sie dumm anquatschen.
Deutschlandfunk Nova.
Bis vor 60 Jahren war Homosexualität in Deutschland strafbar. Der dazugehörige Paragraph 175 wurde sogar erst in den 1990er Jahren aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Aber auch wenn wir heute mit allen Geschlechtern schlafen dürfen, lieben dürfen, so heißt es auch noch nicht, dass schwule, lesbische Paare, andere Paare unbeschwert in andere Länder reisen können. Und jemand, der sich da auskennt, ist Christian Knuth aus der Chefredaktion von Männersternchen. Er recherchiert mit seinem Team jedes Jahr, in welchen Ländern das Reisen für queere Menschen gefährlich ist und erstellt daraus den Gay Travel Index. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hi Christian.
Moin Dominik, hallo.
Hast du schon mal in einem Land Urlaub gemacht, wo es eigentlich für dich und deinen Partner gefährlich ist?
Ja, einmal in Ägypten war ich tatsächlich vor, ich glaube, 6 Jahren mit meinem Ehemann. Und das war eine bewusste Entscheidung, da hinzufahren und ist auch eine bewusste, das nicht mehr zu tun.
Was war da? Also wo wart ihr und was war da doof, dass du jetzt diese Entscheidung, doof ist eine grandiose Untertreibung wahrscheinlich, was war da so einschneidend?
Ja, also für mich ist es sehr einschneidend. Ich bin tatsächlich ein sehr bewusst Reisender. Ich reise nicht viel, weil wenn setze ich mich mit den Ländern sehr auseinander, in die ich fahre. Und hier habe ich mich mal darauf eingelassen, einen ganz klassischen All-Inclusive-Urlaub zu machen. Natürlich mit dem Bewusstsein, dass es ein Land ist, in dem Homosexualität verfolgt wird. Allerdings auch mit der Kenntnis, dass das auf die Touristenhochburgen und auf die Ausländer, die dort Urlaub machen, nicht so direkt zutrifft, solange sie sich an gewisse Regeln halten. Und im Nachhinein war das für mich eine nicht so gute Idee, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe in einer gated Community, in der man weiß, wenn man da Kontakt zu anderen sucht, Einheimischen sucht, dann ist es für die gefährlich tatsächlich, für mich natürlich auch. Es war einfach ein unglaublich unangenehmer Urlaub dann einfach, der zwar schöne Strände gezeigt hat und tolle Tauchgänge, aber immer diese Belastung durch die theoretische Verfolgung und die ist für mich theoretisch, die ist aber für die Menschen, die dort leben, die uns geholfen haben, die das Boot gefahren haben, die Autos gefahren haben, ist sie ganz real.
Vielleicht musst du uns das oder mir als heterosexuellen Mann, ich sozusagen in der Hinsicht ja keine Probleme habe in der Hinsicht, wie müssen wir uns das vorstellen? Ich meine, du gehst ja nicht auf den Tauchgang und sagst jedem, hallo, das ist mein Ehemann und so. Ich meine, das spielt doch bis zu einem gewissen Grad überhaupt gar keine Rolle eigentlich, oder nicht? Oder bin ich dazu naiv?
Ja, das ist richtig. Klar, das ist immer das, ne? Also ein Schwuler, eine Lesbe können sich gut anpassen. Bei Trans wird es schon ein bisschen schwieriger, bei Transpersonen, ja, weil da sieht man sie noch öfter mal an. Ich bin aber trotzdem natürlich als selbstbewusster Schwuler Mann, spiele ich kein Versteck. Das heißt, wenn ich mit meinem Ehemann unterwegs bin, beim Tauchen ist es kein Problem, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass ich abends mal eben nicht in diesem Komplex essen möchte, sondern einfach mal in die nächste Kneipe gehen möchte, in die nächste Bar, in das nächste Restaurant und da ganz normal offen Händchen halten wollend unterwegs sein will. Das geht nicht. Das ist einfach nicht möglich. Du kannst dafür verhaftet und aus dem Land geschmissen werden. Und für diejenigen, die dort leben, ist es halt noch weitaus schlimmer, weil die landen dafür im Gefängnis und werden gesellschaftlich geächtet.
Und das heißt, wo reist du dann hin und welche Länder sind auf dem Gay Travel Index gute Länder und welche sind eher nicht so gute Länder?
Ja, also wir haben schon angesprochen, die arabischen Länder fallen alle natürlich eher in die ganz untere Hälfte. Da gibt es auch wenig Ausnahmen nach oben. Israel ist das einzige Land, das einen relativ guten Mittelplatz erreicht, weil es eben tatsächlich sicher eher westlich orientiert. Wobei auch da die Religion natürlich trotzdem noch einen negativen Einfluss auf das Leben der Queers vor Ort hat. Ansonsten schaffen es die westlichen Länder fast komplett alle auf die vorderen Plätze. Südamerika hat sehr viel Fortschritte gemacht. Brasilien, Argentinien, Chile sind in den letzten Jahren weit gestiegen, weil sie sehr viel für die Gesetzgebung getan haben, also viel für Gleichstellung getan haben. Anerkennung von Ehen, Anerkennung von Lebenspartnerschaften, das Verbot von Diskriminierung. Solche Sachen sind dort viel passiert. Afrika mittelmäßig, leider ganz langsame Bewegungen nur. In Asien gibt es Ausnahmen. Thailand zum Beispiel hat sehr viel gemacht und Taiwan ja auch zum Ärger von China.
Mhm. Wenn du sagst westliche Länder und wir jetzt an die EU denken, da gibt es EU-Beitrittskandidaten, Länder vom Balkan zum Beispiel. Wie ist es da?
Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, auch dort sind Fortschritte zu erreichen. Da sieht man eben, und Serbien auch, da sieht man eine lesbische Ministerpräsidentin, die auf dem CSD mitläuft. Polen und Ungarn beweisen eigentlich genau das Gegenteil gerade.
Welche Kriterien sind es, die ihr da anlegt? Also und wie objektivierbar sind die?
Objektivierbar sind alle die harten Fakten. Das heißt, wir können Gesetzgebungen überprüfen und wir können Berichte von Menschenrechtsorganisationen abrufen. Und das tun wir auch. Das ist eben die wirkliche Sisyphus-Arbeit, die jedes Jahr ansteht. Wir sammeln natürlich das ganze Jahr, was an Berichten reinkommt. Ansonsten gehen wir auf offizielle Regierungsseiten, auf offizielle NGO-Seiten und werten diese Informationen, die wir dort bekommen, über Gesetzgebung, über Übergriffe. Zum Beispiel gibt es auch viele Sammlungen, Beispiel Transgender, Murdering Money. Das wird sehr gewissenhaft gepflegt von Menschenrechtlern auf der ganzen Welt. Und diese Bewertungen fließen da ein. Sie sind in verschiedene Kategorien unterteilt. Das heißt, wir haben eben einmal diese Gesetzgebung, das sind die, ist Homosexualität erlaubt? Ja, nein. Gibt es ein gleiches Schutzalter? Ist auch für Reisende nicht unwichtig, die unterwegs sind. Vielleicht auch sogar mit ihrem Partner, gerade wenn man so als Jugendlicher ja noch unterwegs ist. Kann ja sein. Also für uns, für einen deutschen Schwulen, der zwischen 16 und 25 ist, ist es ja völlig normal, als Schwuler heute vielleicht mit seinem Freund zu reisen. In einem anderen Land könnte das verboten sein. Ja, dann zusammen das Hotelzimmer zum Beispiel zu nehmen. Na, genau, die sind mit drin. Dann haben wir etwas weichere, sage ich mal so, Kriterien. Das ist eben religiöser Einfluss. Gibt es diese Infrastruktur, die sich aus der positiven Gesetzgebung entwickelt, weil natürlich je sichtbarer offen schwules Leben stattfinden kann, lesbisches Leben stattfinden kann, desto mehr hat auch ein Reisender, der dorthin fährt, zu erleben und sich auch zu Hause zu fühlen und vielleicht Kontakte zu knüpfen.
Hm. Ja. Jetzt ist Deutschland wahrscheinlich eher ein vorderes Land immer gewesen auf eurem Index. 2019 ist es aber abgerutscht vom 3. auf den 23. Platz.
Yep. Ja,
warum
das war
ist das
ein
so?
Ganz schöner Sprung.
Und vor allem die Frage, also warum ist das so? Und wie ist das, wenn du jetzt im Corona-Jahr 2020 hier Urlaub machst?
Man muss dazu sagen, das ist so ein bisschen, deswegen ist die Farbe ganz wichtig. Also wir haben natürlich unglaublich viele Länder und wir haben nur ein sehr kleines Spektrum an Punktevergaben. Deswegen ist immer ganz wichtig, dass auch die 23, auf die Deutschland da gefallen ist, noch eine sehr, sehr dunkelgrüne Farbe hat. Also eine Reisewarnung für Deutschland aussprechen ist, glaube ich, nicht unbedingt notwendig. Aber es ist natürlich innerhalb der schon weit entwickelten Länder, wo wir schon weitgehende Gleichberechtigung haben und eine positive Stimmung, dann doch schon ein Schlag in den Nacken, glaube ich, wenn man so weit abstürzt. Der war aber auch zu Recht, weil wir haben hier in Deutschland seit Jahren steigende Zahlen an homophober Gewalt gegen hauptsächlich natürlich Einheimische. Im gleichen Jahr gab es ebenfalls eine Verschärfung der Homophobie und der diesbezüglichen Übergriffe in Frankreich. Und dort hat aber die Regierung sofort Maßnahmen eingeleitet. Hier stand schon im letzten Koalitionsvertrag, dass es einen nationalen Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie geben soll. Gab es dann nicht in der darauf folgenden auch wieder nicht. Das heißt, hier schläft man. Und jedes Jahr gibt es im Januar so eine Routine, dass die Opposition fragt, wie waren die Zahlen? Da muss der Bundesinnenminister Horst, glaube ich, heißt er mit Vornamen, irgendwie sein Ministerium da anweisen, macht mal was und dann kommen da Zahlen. Und das Interessante ist, dass die Zahlen, die dann da gemeldet werden, teilweise so ungefähr in der Höhe liegen, wie das, was eigentlich Berlin alleine meldet. weil Berlin schon seit 10 Jahren jeden Vorfall aufzeichnet. Da müssen das alle Länder machen, dann würden wir auch mal richtige Zahlen bekommen. Trotzdem ist es so, dass diese Zahlen, die das Bundesinnenministerium dann immer rausgibt, eben gravierend steigen, Jahr für Jahr. Und also da haben wir tatsächlich gesagt, das müssen wir auch mal abbilden, dass eben die Gewalt zunimmt und niemand was tut.
Und heißt das, Christian, ganz kurz, heißt das, dass du Angst hast, in Deutschland zu verreisen? Oder bist du
Nein,
entspannt?
Überhaupt nicht. Wie gesagt, ich bin total entspannt. Ich mag auch nicht diese Panikmache. Da werde ich jetzt wahrscheinlich für geschlagen, aber ich habe natürlich nicht mal Angst, nach Polen zu fahren zurzeit als schwuler Mann, weil es dort Gesetze gegen Straftaten gibt und mich zusammenzuschlagen ist eine Straftat. Und das war das, was ich ansprach mit dem Index. Wenn wir uns im grünen Bereich befinden, dann meinen wir das auch so. Das heißt, im Allgemeinen ist man nicht irgendwie besonders gefährdet, weil man ein Queer ist, eine Lesbe, ein Transsexueller oder ähnliches, weil eben da doch ein gewisses Grundrechtsstaatlichkeit vorhanden ist gegenüber den sexuellen und geschlechtlichen Minoritäten.
Und wo fährst du als nächstes hin?
Sicherlich irgendwo in Deutschland. Vermutlich erstmal wieder in die Heimat nach Hamburg. Da fühle ich mich wohl. Wie gesagt, ich bin nicht so der Weltenbummler. Insofern ist es für mich in Deutschland immer ganz nett eigentlich. Immer auch schon gewesen.
Sagt Christian Knut. Zusammen mit seinem Team erstellt er jedes Jahr den Gay Travel Index, wo ihr nachschauen könnt, in welche Länder ihr gut und sicher reisen könnt, wenn ihr queer seid. Vielen Dank, Christian.
Gerne, danke.
Deutschlandfunk Nova.
Wie ist es, wenn man nicht überall sorglos Urlaub machen kann oder in der Freizeit sorglos einfach mal an See fahren kann? So wie Kemi zum Beispiel, schwarze Frau, die wir vorhin gehört haben. Die fühlt sich unwohl, wenn sie von Berlin ins Berliner Umland fährt, nach Brandenburg, um da zum Beispiel baden zu gehen. Oder Christian, ein schwuler Mann aus Berlin auch, den wir vorhin gehört haben, der uns von seinem unschönen Urlaub in Ägypten erzählt hat, wo er gemeinsam mit seinem Mann war. Beide Gespräche einte eine Sache, nämlich, dass diese subjektiv empfundene Unsicherheit an anderen Orten, die nicht der eigene Lebensort sind, diese Unsicherheit ist ganz schwer für Dritte zu erklären. Und da wollen wir jetzt ansetzen und drüber sprechen mit dem Sozialpsychologen Ulrich Wagner von der Universität Marburg. Hallo, Herr Wagner.
Hallo.
Waren Sie denn schon mal auf Reisen und haben sich unsicher gefühlt?
Ich muss drüber nachdenken. Ja, Unsicherheit sicherlich, wenn man in fremden Kulturen ist. Aber es gibt ja sehr unterschiedliche Formen von Unsicherheit. Wenn man einerseits nicht weiß, wie man sich genau verhalten soll und was das die angemessene Form des Umgangs miteinander ist, das ist die eine Sache und das habe ich durchaus auch erlebt. Und die andere Form von Unsicherheit geht natürlich einher mit Gefühlen von Bedrohung. Mhm. Nicht anerkannt zu sein oder noch schlimmer mit Gefühlen von körperlicher Bedrohung.
Wenn man sich nicht zugehörig fühlt, weil die Gesellschaft, in der man sich da gerade bewegt, einem signalisiert, das, was du tust, das, wie du bist, das ist bei uns nicht erwünscht.
Ja, einerseits dieses Gefühl der Nicht-Zugehörigkeit und auch der Nicht-Anerkennung. Ich war vor einigen Jahren mal in Nepal, da war ich auch nicht zugehörig, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, nicht anerkannt zu sein. Und die Fälle, über die Sie vorher berichtet haben, sind ja Fälle, wo es um beides geht. Die Nichtanerkennung der Zugehörigkeit und gleichzeitig die Abwertung. Und noch schlimmer wird die Situation natürlich, wenn Menschen, die bestimmten Gruppen zugehören, den Eindruck haben, sie seien auch in ihrer körperlichen Unversehrtheit gefährdet.
Das ist ja etwas, was man vielleicht noch ganz gut nachvollziehen kann, wenn man sagt, ich habe einfach Angst, durch die Straßen zu gehen. Aber die beiden Gespräche, die wir jetzt schon genannt haben, die hat geeint, dass es so ein bisschen ein Vermittlungsproblem gab und gibt. Und das ist ja, glaube ich, nicht nur bei uns jetzt so, sondern ja auch immer wieder, wenn ein Mensch erzählt, ich fühlte mich einfach unwohl. Das ist ja sehr grob gerastert sozusagen. Ne? Woran liegt es, dass Betroffene Schwierigkeiten haben, diese Unsicherheit zu formulieren bzw. zu vermitteln?
Wir wollen ja dazugehören. Und ich nenne es mal die Mehrheitsgesellschaft, also diejenigen, die nicht von Diskriminierung bedroht sind, können häufig nicht nachvollziehen, was es bedeutet, wenn man immer wieder den Eindruck hat, nicht anerkannt zu sein aufgrund bestimmter Merkmale, aufgrund bestimmter Gruppenzugehörigkeiten, sei es sexuelle Orientierung oder ethnischer Gruppenzugehörigkeit. Das sind ja keine einmaligen Erfahrungen, sondern Erfahrungen, die die Menschen immer wieder machen. Das führt dazu, dass man tatsächlich ein Gefühl hat, ausgegrenzt zu sein, nicht anerkannt zu sein, und gleichzeitig hat es die Konsequenz, dass man hochsensibel ist für alle möglichen Hinweise der Nichtanerkennung oder der Ausgrenzung und damit manchmal auch Formen der Interaktion mit anderen Menschen, des Austausches mit anderen Menschen, die Art und Weise, wie man miteinander redet, schon als Ablehnung interpretiert, auch wenn das gar nicht so gemeint ist. Mhm. Das ist für Betroffene häufig eine Art Spirale in immer weitere Gefühle der Ablehnung und der Nichtanerkennung. Mhm.
Und das ist dann bei Menschen, die nicht betroffen sind, der Punkt, wo sie denken, das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben, so war das doch gar nicht gemeint, mit Sicherheit, sagen die dann gerne, ne?
Ganz genau. Also Menschen, die nicht betroffen sind, können tatsächlich aus Unachtsamkeit dumme Bemerkungen machen, die im Einzelfall vielleicht auch gar nicht so schlimm sind, aber in der Wiederholung dann doch eine Form von Kränkung und Diskriminierung sind. Das einfachste Beispiel ist die Frage an Menschen dunkler Hautfarbe, wo kommst du denn nun wirklich her? Mhm. Also diese Frage einmal ist eine Dummheit, aber aus dem Erleben der Betroffenen, wenn sie wiederholt auftaucht, signalisiert es, irgendwie gehören wir nicht dazu.
Wie können Menschen wie ich und Sie auch, die jetzt keine oder eher selten oder bis gar nicht diese Diskriminierungserfahrungen machen, wie können wir da dazu lernen, das nachzuvollziehen?
Nachdenken hilft häufig. Und ich glaube, wir müssen.
Ich glaube, das kann man sich für alles hinter die Ohren schreiben, ja. Aber
Und wir haben ja üblicherweise nur einmalige Interaktionen mit Menschen, die speziellen Gruppen angehören, oder? Wir treffen die Menschen auch wiederholt, aber nicht durchgängig. Und uns ist dabei nicht bewusst, was es bedeutet, wenn wir unüberlegt eine doofe Frage stellen. Und wenn wir anfangen, uns darüber im Klaren zu werden, was es bedeutet, immer wieder gefragt zu werden, wo kommst du denn nun wirklich her? Wenn wir uns darüber im Klaren sind, glaube ich, können wir sensibler dafür werden, mit solchen Fragen vorsichtiger umzugehen.
Mhm. Was gewinnen wir dadurch?
Insgesamt ist für Gesellschaften der interne Zusammenhang, das Verzichten auf Ausgrenzung, die Zufriedenheit aller Menschen, die in der Gesellschaft leben, ein großer Gewinn. Es fördert tatsächlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir kommen besser miteinander aus. Und gleichzeitig reduziert es das Ausmaß gesellschaftlicher Konflikte. Ausgrenzung ist für die Betroffenen ein schlimmes, kann für die Betroffenen ein schlimmes Erlebnis sein. Massive Ausgrenzung kann ja sogar zu Widerstand bis hin zu Terrorismus führen. Eine wesentliche Ursache für terroristische Gewalt ist, dass Menschen, die bestimmten Gruppen angehören, darüber verzweifeln, dass sie dauerhaft ausgegrenzt werden und sich dann dazu entschließen, gegen diese Gesellschaft auch mit Gewalt vorzugehen.
Hm. Lassen Sie uns zum Schluss noch auf Deutschland gucken, weil das die Gesellschaft ist, in der wir uns zu 90, 95% oder mehr wahrscheinlich bewegen. Wie ist die Lage da? Hat sich da viel verändert beim Thema Diskriminierungen und bei sozusagen dieser Vermittlungsleistung, dass man eben das nachvollziehen kann?
Mein Eindruck ist schon der, dass die Situation, die Sensibilität für das, was man sagt und wie das, was man sagt, diskriminierend sein kann für diejenigen, mit denen man spricht, diese Sensibilität hat in den letzten Jahren zugenommen, jetzt nochmal im besonderen Maße durch die Diskussion um Black Lives Matter. Aber dennoch müssen wir uns immer wieder darüber im Klaren sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, die zum Teil auch über viele Jahrhunderte bestimmte Stereotypen über sogenannte Randgruppen mit sich schleppt. Am besten bekannt sind die Stereotypen über Juden, aber auch Stereotypen über Homosexuelle. Und dass wir alle in der Gefahr stehen, auf diese gesellschaftlich transportierten Bilder zurückzufallen, wenn wir mit anderen Leuten reden, uns davon leiten lassen. Und die Sensibilität dafür, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der bestimmte Formen von Rassismus und Diskriminierung gegen Minderheiten schon eingebettet sind, ist dabei zu steigen. Und wir müssen aber noch mehr, diejenigen, die in der Gefahr stehen, solche Diskriminierungen zu machen, müssen sich dauerhaft dieser Gefahr bewusst sein.
Sagt Ulrich Wagner, Sozialpsychologe von der Uni Marburg. Und das war der Ab21-Podcast Ausgegrenzt, wenn wir nicht überall willkommen sind. Kritik, Anregungen, Lob könnt ihr uns gerne schicken per Mail an mail@deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp-Nachricht unter 0160 91 36 08 52. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig und gesund. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.